Ich lese uns die ersten 8 Verse aus dem 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Dort durfte der Apostel Paulus schreiben: Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr solltet wandeln und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Nicht in der Brunst der Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und dass niemand zu weit greife und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wer nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist gegeben hat in euch. Soweit Gottes Wort. Wir haben ja gerade durch die Zeugnisse so manches Ermutigendes gehört, Gutes gehört, was der Herr tut. Und wir haben ja auch gerade bei der Gemeinde zu Thessalonich sehr viel Positives uns hervorheben können und lesen können, verstehen können, ja sogar ein Beispiel nehmen können zum Nacheifern. Und jetzt plötzlich kommen Worte der Ermahnung. Ist denn das nötig bei einer erweckten Gemeinde, die eine so große Aussage über sich hat, dass alle Leute von dieser Erweckung reden? Muss man da noch ermahnen? Diese Ermahnung, die der Apostel Paulus gibt, gilt allen Gläubigen zu jeder Zeit. Denn ein guter Anfang kann ja ein sehr erwecklicher Anfang sein. Es muss aber weitergehen. Kein Mensch ist durch den guten Anfang schon fertig im äußeren Leben, in der äußeren Wandlung. Wir haben etwas hier von dem Auftrag gelesen, den Kinder Gottes haben, nämlich der Heiligung. Der Heiligung. Das heißt, der weiteren Zubereitung zu einem wunderbaren Gefäß, das Gott in seiner Weise gebrauchen kann. Und die Thessalonicher hatten das auch nötig, dass ihnen das gesagt wurde, trotz dieser großen Ausstrahlung, die sie bereits schon hatten. Man kann in das Gedankengut verfallen, dass man vielleicht schon alles hat, was man haben sollte, weil alles so gut vonstatten geht. Wir sind so ein gutes Zeugnis. Viele reden von uns. Also da müssen wir doch schon fertig sein. Da haben wir sicher schon alles. Paulus sagt nein. Ihr habt noch nicht alles. Wir haben alle noch nicht alles. Sondern es muss weitergehen. Es ist eine Aufforderung, das Heiligungsleben kontinuierlich weitergehen zu lassen und es zu suchen, trotz des bereits erwecklichen Lebens, in dem wir stehen. Zu suchen, denn Stillstand fördert immer Rückschritt. Stillstand lässt uns letztlich in die Länge gesehen zurückfallen, müde und matt werden. Glaube ist zwar noch im Kopf und im Herzen, aber die Ausstrahlung geht zurück. Nur ein kontinuierliches Weiterwachsen im Glauben, Veränderung der eigenen Person durch den Geist Gottes, lässt uns auch in der Wachsamkeit, in der Lebendigkeit und im Zeugnis von der Gnade Gottes stehen. Das Leben mit Jesus Christus ist also kein einmaliger Entschluss in unserem Leben. Natürlich muss ein Anfang gesetzt werden, aber dieser Anfang muss stets neu wahrgenommen werden und erneuert werden. Meine Frau und ich, wir sagen uns täglich müssen wir uns neu bewusst machen, wem wir eigentlich gehören, warum wir heute aufgewacht sind aus dem Schlaf zu diesem Tag. Was ist der Unterschied zwischen gestern und heute? An beiden Tagen gehören wir unserem Herrn. Wir sind nicht mehr Selbstgebieter über uns. Das muss uns immer wieder neu bewusst sein. Und wo uns das bewusst ist, fangen wir wieder an zu beten. Herr, heute musst du mich weiterformen. Ich bin einfach noch nicht das, was dir wohlgefällig ist. Erweckliches Leben im Heiligen Geist kann also nur dort sichtbar bleiben, wo eine ständige Heiligung stattfindet. Das heißt also eine Umwandlung vom alten zum neuen Menschen. Nicht, dass wir uns für die Ewigkeit, für das ewige Leben, das uns geschenkt ist, würdig machen könnten. Das ist damit nicht gemeint, das muss ich so dazwischen schieben, sondern für die Ewigkeit, dieses Leben ist ein Gnadengeschenk, was niemand verbessern kann, auch nicht verschlechtern kann. Es ist, ich möchte es menschlich sagen, ein fremdes Leben, was wir bekommen haben, was wir nicht erworben haben, sondern Gott in Christus hat es erworben. Und er hat uns da hineingenommen. Wir leben in einem fremden Leben, nämlich von Gott gegeben, wo wir keinen Zugriff drauf haben, dass wir es verändern könnten, weder im Guten noch im Schlechten. Heiligung, was hier der Apostel Paulus, auch der Gemeinde zu Thessalonich, einfach aufs Herz legt, ist damit gemeint, dass das äußere Leben, was ja geprägt war und ist noch von der Sünde, von der Vergänglichkeit, dass dies zunehmend unter die Führung des neuen Lebens kommt, unter die Führung Jesu Christi. Es handelt sich also um unser Leben hier in dieser Zeit. Nach dem Wort aus dem 1. Petrus 1, 14 bis 16, wo ja Petrus darauf hinweist, dass Gott gesagt hat, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also diese Aufforderung heißt nicht, werdet heilig, damit ihr würdig werdet, in den Himmel zu kommen. Diese Form der Heiligkeit kann kein Mensch erarbeiten, sondern lebt jetzt hier heilig. Denn dasselbe Wort ist ja aus dem Alten Testament genommen, was dem Volke Israel gesagt worden ist, die nicht mit ihren Werken das Himmelreich verdienen konnten, aber in dem irdischen Gottesdienst eine Heiligungsform haben sollten. Da konnte man nicht einfach so in den Tempel marschieren oder ins Allerheiligste, wie man wollte. Es musste eine bestimmte Form Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott gezeigt werden. Sie hatten eine bestimmte Kleiderordnung, eine bestimmte Opferordnung und auch ein bestimmtes Gepräge für das tägliche Leben. In Israel konnte man nicht leben, wie man wollte. Wer das tat, dem wurde es zum Vorwurf gemacht. Du lebst nach deinem eigenen Gutdünken. Du verfällst wieder in das Menschliche und in das Weltliche, in das Leben der Völker, die mit mir nicht Gemeinschaft haben. Das wurde ihnen dann vorgeworfen. Also, wenn Gott auch im Alten Testament sagte, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, und danach, nach diesen Worten, kommen die Worte, was getan werden soll. Du sollst deine Eltern ehren, du sollst den Nächsten nicht verunglimpfen. Das heißt heilig leben. Dann gilt das auch im Neuen Testament, dass die Kinder Gottes, die jetzt das ewige Leben empfangen haben, das Gepräge des neuen Lebens auch äußerlich zulassen. Ich möchte uns einfach mal, damit wir das verdeutlichen, auch im Alten Testament, lesen aus 3. Mose 19, 2 bis 4 zum Beispiel. Da spricht Gott: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeglicher fürchte seine Mutter und sein Vater. Haltet meine Feiertage, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Also dieser heilige Wandel, den Israel haben sollte und der auch hier im Neuen Testament in der Heiligung neu angesprochen wird, beinhaltet die Absonderung von dem Falschen und beinhaltet die richtige Wesensart zum Nächsten, zu den Geboten des lebendigen Gottes. Du sollst Vater und Mutter ehren zum Beispiel und du sollst in den Wesenszügen Gottes leben. Ja, das heißt Gebot der Heiligung. Und hier verstehen wir, dass selbst eine Erweckungsgemeinde wie Thessalonich noch nicht fertig war an dem Punkt. Sie haben gut angefangen, aber sie brauchten die Aufforderung, jetzt diese Umwandlung ihres Lebens weiter zuzulassen. Nicht denken zu wollen, dass sie schon alles haben. Die Heiligung, noch einmal gesagt, zum ewigen Leben ist ein freies Gnadengeschenk Gottes. Nicht verdienbar. Es bekommt jeder, der sich vor Jesus Christus beugt. Denn mit einem Opfer, so lesen wir im Hebräerbrief, auch im Vers 14, hat in Ewigkeit der Herr alle vollendet, in Ewigkeit bereits vollendet, die an ihn glauben. Das ist das ewige Leben. Und in diesem Willen Jesu, dass er gekommen ist, sind wir auf einmal geheiligt. Also, jeder Wiedergeborene ist in der Stunde, wo er das Leben aus Gott empfangen hat, vollkommen vor Gottes Augen gemacht, was den Zustand in Ewigkeit betrifft. Aber unser Leben auf Erden soll noch verwandelt werden, damit es würdig wird zum Dienst. Zum Dienst. Wir schicken ja auch junge Leute in eine Ausbildung, Berufsausbildung. Warum? Weil sie erst noch was lernen müssen, bevor sie dann an bestimmte Arbeitsgänge herangelassen werden. Sie sind zwar schon willig, sie sind freudig, sie haben vielleicht schon eine praktische Gabe, die sie mitbringen, aber das reicht nicht aus. Es muss noch ausgebildet werden. Und das können wir als Vergleich auch für unseren geistlich-irdischen Wandel sehen. Wir müssen stets und ständig ausgebildet werden durch den Heiligen Geist, um auch das tun zu können, was wir tun sollen. Nicht, was wir tun wollen, sondern was wir tun sollen. Da müssen wir stets und ständig neu zubereitet werden. Dieses neue Leben, das möchte ich noch einmal tröstlich sagen, davon sagt Jesus Christus als der gute Hirte, dieses neue Leben wird mir nicht mehr weggenommen. Niemand wird diese, die das Leben haben, aus meiner Hand reißen. Niemand. Das neue Leben ist unanpassbar. Der Wille Gottes ist aber nun unsere äußere Heiligung. Wir sind aufgerufen, diesen Wandel in unserem Leben zuzulassen, das Alte abzulegen im Wesen, im Wort, auch im Denken, im Fühlen und das Neue durch den Heiligen Geist gezeugt zuzulassen. Die Heiligung soll also von innen nach außen geschehen. Sie kann nicht von außen nach innen geschehen. Man kann sich nicht selbst in einen besseren Zustand bringen wollen und glauben, man hätte jetzt diese Heiligung, die von der Schrift gefordert ist, vollbracht. Sie muss von innen durch das neue Leben geprägt werden, die Heiligung nach außen hin. Wir lesen da zum Beispiel, dass Apostel Paulus ja nicht nur das Problem hatte vorher, vor seiner Wiedergeburt das Gute nicht vollbringen zu können, sondern er sagt, nachdem nun Jesus in sein Leben getreten ist, geschah etwas Neues, nämlich eine neue Kraft kam hinein, mit der er in der Umwandlung des alten Wesens stehen konnte, dass er nicht mehr verpflichtet war, dem natürlichen Menschen, wie er vorher war, zu leben, sondern jetzt eine Kraft hatte, so zu leben, wie Gott es wollte. Da heißt es im Kapitel 8, es ist nichts Verdammenswertes an denen, die in Christus Jesu sind, die nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Also er sagt das ganz, spricht es ganz deutlich an. Vorher hat er nach dem Fleisch leben müssen und er klagte darüber und sagt, es ist ja furchtbar. Ich muss einfach so leben, wie ich bin. Ich will eigentlich besser sein und anders sein, aber ich schaffe das nicht. Immer wieder falle ich in das Alte hinein. Ja, ich brauche jetzt diesen Wandel nach dem Fleisch nicht mehr Raum geben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei gemacht. Also wenn die Thessalonicher aufgefordert wurden, der Heiligung Raum zu geben, dann sollten sie das immer wieder erkennen. Sie sind frei gemacht worden von dem bestimmenden Gesetz der Sünde in ihrem Leib. Sie müssen nicht mehr den alten Gewohnheiten Raum geben, sondern sie dürfen jetzt durch den Heiligen Geist das neue Wesen Christi zulassen und darin wachsen. Der Apostel Paulus stand selber in dieser Heiligung. Wir blicken ja auf zu ihm, weil es so ein wunderbarer Apostel war, der gebraucht worden ist für Europa, um das Evangelium dort hineinzutragen. Und wir wünschen uns manchmal, vielleicht genauso kräftig handeln zu können wie er. Er war ein besonderes Werkzeug, aber er brauchte auch die Heiligung. Und das bezeugt er ganz klar, er hielt dort nicht hinter dem Berg. In Philipper 3, Vers 12 sprach er von sich, von diesen Wünschen, dass er auch in der Heiligung vorankommt. Ja? Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Wir merken also, bei diesem Wort vollkommen handelt es sich nicht um das ewige Leben, denn das ist vollkommen. Da hätte er sagen können, ich bin jetzt vollkommen, denn ich habe das Leben nicht geschaffen für die Ewigkeit, das hat Gott in Jesus geschaffen, das ist unantastbar und vollkommen, jetzt bin ich auch vollkommen. Nein, er sagt aber hier, nicht, dass ich schon vollkommen sei, damit meint er die äußere Heiligung, das Heiligungsleben. Ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Also vorher hat das ja nicht geklappt. Erst nachdem er von Jesus ergriffen wurde, ein Kind Gottes wurde, öffnete sich diese neue Erfahrung und Möglichkeit, ein Wandel zu erleben im äußeren Leben. Das heißt, in der Heiligung zu stehen. Und er jagte dieser Heiligung nach, nicht nur, damit er ein besseres Gefühl als Christ bekommt, sondern er wollte seinen Heiland ehren. Er wollte Gott ehren damit, dass er gebrauchsfähig und gebrauchsfähiger wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm leid tat im Nachhinein, dass er mit dem Bruder Barnabas so scharf aneinander geriet. Denn das gehörte noch zum alten Menschen. Das war noch nicht die Umwandlung in Christus. Denn da heißt es ja, man soll immer den einen und den anderen höher achten als sich selbst. Nicht scharf aneinander kommen. Auch wenn Gott ihn nicht fallen ließ, sondern bestätigte ihn mit Silas dann weiter im Missionsauftrag. Aber sicher merkte Paulus, da ist noch was in mir, was unbedingt mal zum Schweigen gebracht werden soll. Und darum sagte er, ich jage diesem nach. Jesus Christus hat also nicht nur dieses neue Leben für uns bewirkt, für den inneren Menschen. Er hat nicht nur unsere Seele erkauft mit seinem Blut, sondern er hat unseren ganzen Menschen erkauft. Ihm gehört auch der Leib, den hat er auch erkauft, der aber letztlich hier bleibt auf der Erde und zu Staub verfällt. Aber er will seinen Anspruch auch auf diesen Leib geltend machen und sagen, du bist noch in diesem Leib, jetzt will ich dich aber gebrauchen, auch mit diesem Leib. Ich habe einen Anspruch darauf. Ich will dich so gestalten, damit du für mich brauchbar bist. Unser Dienst für den Herrn soll immer inniger und besser an Qualität besser werden, so dass der Name des Herrn darüber gelobt wird. Und wir zitieren uns ja manchmal diese Worte Jesu, die er zu seinen Jüngern sagte, woran ja immer mehr erkannt werden kann, dass sie zu ihm gehören. Das ist die Liebe untereinander. Ja, und da stellen wir oft fest, dass das nicht so ist, dass andere immer an den Christen erkennen können, dass sie wirklich zu Jesus gehören. Muss also noch ein Werdegang möglich sein, dass man in dieser Liebe so zunimmt, dass andere das wirklich merken, wo man hingehört. Die Heiligung zum ewigen Leben ist Gnadengeschenk, also gratis. Die Heiligung zum Dienst ist Auftrag und empfängt Lohn. Und empfängt Lohn. Die Gemeinde zu Thessalonich sollte sich also nicht im Leben für den Herrn und im Zeugnis der Auferstehung blockieren lassen, dass das vielleicht irgendwann wieder abebbt, sondern dass sie das Augenmerk auch auf ihr Handeln und Tun lenken. Ist das so, wie es Gott gefällt? Dass sie sich selbst auch immer wieder hinterfragen. Ich weiß, das Hinterfragen anderer ist, fällt mir viel leichter. Aber das Hinterfragen meiner eigenen Person ist nötig. Gefällt Gott überhaupt das, was ich tue? Oft ertappe ich mich daran, dass ich darum bete, ob überhaupt das, was ich da tue, noch richtig ist und nötig ist. Und dann erwächst in mir der Wunsch, nichts an keinem Werk stehen zu wollen, wo ich überhaupt nicht stehen soll. Alles fallen zu lassen, was nicht zu meinem Auftrag gehört. Dieses Hinterfragen ist notwendig, damit wir auch immer wieder gesichert sind, durch den Zuspruch des Herrn am richtigen Platz zu stehen, in der richtigen Art zu dienen. Aber wir spüren auch, dass da noch vieles, vieles fehlt im eigenen Leben. Dass die Umwandlung noch viel, viel weiter gehen muss. Denn das wusste der Apostel Paulus, darum sagt er das hier den Thessalonichern. Der Satan ist auch unterwegs, die Gläubigen auf dem Weg des Lebens wieder aufzuhalten, indem sie sich nicht mehr hinterfragen. Denn wenn der Satan weiß, wenn sie sich nicht mehr hinterfragen, ob das, was sie tun, noch richtig ist und ihr Lebensart richtig ist, dann hat er sie bald blockiert. Dann hat er sie bald zum Stillstand gebracht und bald das Zeugnis, das lebendige Zeugnis zur Ruhe. Er weiß, worauf es ankommt und er dockt immer an den alten Menschen gerne an. Das, was noch nicht umgewandelt ist in das Wesen Jesu, da dockt er an und macht es groß und wichtig. Darum sagt hier der Apostel Paulus zu den Thessalonichern, jeder soll wissen, sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. In den neueren Übersetzungen hat man das auf nur eine Form heruntergestuft. Da heißt es dann plötzlich, dass man nur wisse, das Gefäß, die Frau, die Ehefrau, die man hat, zu halten in Ehren. Aber hier ist auch der eigene Mensch gemeint, bis 1975 oder bis 1984 haben die Übersetzer alle das Wort Gefäß, so wie es Luther schon bei der Reformation übersetzt hat, behalten, weil es ja auch um uns selber geht. Es geht nicht nur um die Verheirateten und die Frauen, mit denen man recht gut umgehen soll, sondern es geht auch darum, dass man selbst nicht in den Hurengeist verfällt. Und Hurerei hat ja hier viele Schattierungen. Im Alten Testament wurde Hurerei mit Götzendienst oder Schau wieder in die Welt verglichen. Dass man in die geistige Hurerei kommt oder im Hurengeist auch materiell, Das heißt, den Leib wieder anders bearbeitet und befriedigt, als es geistlich recht ist vor dem Herrn. Darum, das Gefäß ist auch das Gefäß des Mannes, des Bruders, natürlich auch der Schwester, dass dieses behalten wird in Heiligung und Ehren. Ich habe das mal so in drei Punkte aufgeschrieben. Die Heiligung an sich selbst, die Heiligung in Bezug auf die Welt und die Heiligung in Bezug auf die Glaubensgeschwister. Zum Ersten, nicht in der Brunst der Lust leben. Hurerei und Brunst der Lust ist nicht nur in erster Linie auf der Ebene sexueller Beziehung oder Entgleisung zu sehen, sondern, wie ich schon eben gesagt habe, unter dem Begriff, Sammelbegriff Hurerei, alles, was gegen den Herrn wirkt und was wieder abhängig macht von der Weltlust, von dem Leben ohne Gott in dieser Welt, von diesen Freuden, die der gottlose Mensch allgemein oder speziell hat. Das heißt, wieder in der Hurerei leben, in der Abtrünnigkeit. Ihr könnt das nachlesen, auch im Alten Testament in Jesaja 57, Vers 5 oder Jeremia 2, 24, wo genau Gott das Volk anredet, dass sie wieder in diese Weltförmigkeit und sprich Hurerei und Ehebruch gefallen ist. Dieses kann sich im Reden, im fleischlichen Reden äußern und das kann sich natürlich auch in den Handlungen äußern. Wenn wir in dem anderen Brief des Apostel Paulus, im Kolosserbrief dazu mal Folgendes lesen, Kolosser 3, Abvers 5, da spricht er gerade davon, dass diese Eigenschaften abgelegt werden soll. Die Heiligung an sich selbst, also im eigenen Leben. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Also das äußere Leben, was hier noch auf Erden stattfindet. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, den Geiz. Welcher ist Abgötterei? Um welcher Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens? Das soll also bei den Gläubigen nicht vorherrschen. Einst, so steht es in Vers 7, wart auch ihr da drin, als ihr darin lebtet. Nun aber legt es ab von euch, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Also Heiligung an sich selbst vollziehen lassen. Und dann heißt es ja in Vers 10, zieht jetzt den Neuen an, den Neuen, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also das Ebenbild Jesu soll an uns mehr und mehr Gestalt gewinnen. Und das ist ein Prozess, um den wir beten dürfen und sollen unser Leben lang hier auf Erden. Weil dieser Prozess nie gänzlich abgeschlossen ist, dass wir so umgestaltet werden, dass wir im gleichen Wesen wie Jesus denken, handeln und auch dem Nächsten begegnen. Ablegen und Anziehen des neuen Menschen und Ablegen des alten Menschen ist die Heiligung an sich selbst. Der Widersacher Gottes soll also keinen Ansatzpunkt finden können, um den Segen des Herrn für uns, seine Zeugen, aufzuhalten. Ich beobachte mich manchmal auch in diesem Punkt, dass ich anfangen möchte, mich über diese oder jene Sache zu ärgern. Also es gibt Punkte, wo ich einfach nicht so einverstanden bin und ich möchte mich ärgern. Aber ich verspüre zugleich, wenn ich diesem Ärger innerlich Raum gebe, kann ich nicht mehr dem Nächsten freundlich begegnen. Geht gar nicht. Beides zusammen funktioniert nicht. Aber das eine ist mir doch aufgetragen, sanftmütig, demütig zu sein, freundlich zu sein. Da kann ich nicht den Ärger zulassen. Muss ich drum beten, Herr, mach mich stille vor dir, dass das wegkommt, damit ich das Gute, was du willst, tun kann. Denn beides klappt nicht. Und das zweite, Heiligung in Bezug auf die Welt. Darum ist also nicht nur die Heiligung des persönlichen Lebens gefordert, sondern auch die Beziehung zur Welt. Die Ungläubigen und somit noch verlorenen Menschen sollen durch uns das kostbare Erlösungsleben mit Jesus kennenlernen und nicht wir abermals die Wege des Unerlöstseins beschreiten. In 2. Korinther 6 schreibt der Apostel Paulus dazu, und das sind ja alles die Gedanken, die er auch den Thessalonichern nahe bringen will, in dieser Aufforderung, in der Heiligung zu leben. Da steht in Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Geschrieben ist das an die Gläubigen. Also hier gibt es Möglichkeiten, doch wieder gemeinsame Sache im Weltlichen mit den Ungläubigen zu tun. Aber Paulus schreibt durch den Heiligen Geist, tut das nicht. Es ist ein fremdes Joch. Ihr seid ja nun gläubig geworden. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Hier wird also die Absonderung, die innere Absonderung angesprochen der Kinder Gottes. Es wird also klar gemacht, dass der Weg des Ungläubigen ein anderer ist als der Weg des Gläubigen in dieser Welt. Auch wenn es manche augenscheinlich deckungsgleiche Abläufe gibt. Wir müssen alle essen, wir müssen alle trinken, wir müssen alle schlafen, wir müssen manche Handhabungen gleich tun, aber inhaltlich tun wir sie anders. Das Ziel dieser Dinge ist anders. Gott sagte einmal zu dem Volk Israel, ihr habt angefangen, ohne mich zu essen und zu trinken. Ohne mich. Das heißt, Essen und Trinken war normal, aber mit mir, im Verbund mit mir, spricht der Herr. Das ganz normale Leben soll im Verbund mit mir sein, dann kriegt es eine andere Ausstrahlung, eine andere Dimension. Der Herr hat ja auch gebetet, und das will ich auch nochmal hervorheben, sagte über die, die ihm folgen, sie sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das sind also ganz klare Scheidungsworte, die der Herr Jesus hier sagt. Vater, ich bitte dich, dass du sie bewahrst in der Welt. Sie sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das können wir vom Kopf her vielleicht gar nicht so gut verstehen. Aber der Glaube sagt es uns, dass wir ein anderes Wesen bekommen haben durch den Heiligen Geist. Ein Wesen, was gar nicht zu dem Wesen der Welt passt, aber doch ein Zeugnis von der Gnade Gottes sein soll. Und zu dem dritten, Heiligung untereinander, zu dem Bruder und der Schwester. Da schrieb der Apostel Paulus hier an die Thessalonicher und sagt, niemand übervorteile den Bruder oder die Schwester. Niemand übervorteile ihn im Handel, in den Abläufen, wenn er was mit ihm zu tun hat. Niemand übervorteile ihn. Sondern wir sollen immer wieder die Einheit suchen. Heiligung den Glaubensgeschwistern gegenüber heißt immer, ich suche alles, was verbindet. Ich suche die Einheit. Das heißt Heiligung dem Nächsten gegenüber. Ich meide das, was Entzweiung und Streit erzeugt. Ich meide das, was noch Streit erzeugen könnte. Und das sage ich deswegen, weil ich vorhin ja betont habe, wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind noch nicht vollkommen, sagt auch der Apostel Paulus. Da gibt es also Punkte, die Streit erzeugen könnten. Und wo ich das merke, meide ich das. Und wo ich merke, dass ich auch bei dem nächsten Streit erzeugen könnte durch meine Aussage, meide ich das. Sondern ich spreche nur das an, was uns verbindet und was uns aufbaut. In Römer 12, Vers 10 möchte ich das also mit der Schrift einfach auch nochmal begründen, so wie auch in Philipper 2, 3. Da steht, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das heißt Heiligung untereinander. Und im Brief an die Philipper schrieb der Apostel Paulus ja, was ich schon zitierte, einer achte den anderen höher als sich selbst. Höher. Und wenn ich ihn höher achte, dann werde ich nichts Provozierendes ihm gegenüber sagen, weil ich mich immer kleiner empfinde und denke, also der andere, der muss es besser wissen, weil er ja höher ist. Ich muss noch lernen, was der andere vielleicht schon längst gelernt hat. Das heißt höher achten. Merken wir, das ist eine andere Begegnungsform untereinander, die auch die Thessalonicher unbedingt immer wieder brauchten, damit der Zusammenhalt unter ihnen gewährleistet war. Gott gefallen, sagt der Apostel Paulus, und da komme ich zu diesem letzten Punkt. Wir sollen Gott gefallen. Wenn also auch die äußere Heiligung das Leben in dieser Welt nicht bestimmend für das ewige Leben ist, weil das ewige Leben unantastbar, unangreifbar ist, nicht schlechter gemacht werden und besser gemacht werden kann, so fordert der Herr dennoch diese Heiligung zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Es geht wirklich um seine Ehre. Denn Paulus sagt, wer dies verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern er verachtet Gott. Er verachtet Gott, wenn er diese Werdegänge bei sich nicht zulässt und nicht darum bittet, dass sie geschehen und sie nicht sucht und diese Heiligung in den drei Punkten, die ich nannte, nicht ernsthaft will. Dann verachtet er das Wort und den Auftrag Gottes für sich in dieser Welt. Weil wir ja nur noch um Jesu Willen in dieser Welt leben, sagt uns die Schrift ganz eindeutig. In 1. Korinther 3, Vers 16, das muss ich uns einfach nochmal dazu lesen. Und das lese ich mir und uns allen, damit wir das neu wieder verstehen. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Also die Betonung müssen wir auf Gottes legen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Und im 6. Kapitel des gleichen Briefes, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott? Und seid nicht euer selbst? Um diesen Punkt geht es, da verstehen wir, dass wenn wir uns der Heiligung verweigern, dann verweigern wir uns Gott. Dann sind wir gegen Gott, weil wir uns ja gar nicht selber mehr gehören. Und wenn Gott in Jesus Christus unsere Heiligung sucht, dann sollen wir sie zulassen, so wie er es will. Und das musste der Erweckungsgemeinde Thessalonich gesagt werden. Wir staunen darüber. Alles war im Fluss, alles war bestens. Das Zeugnis des Glaubens ging durch alle Lande. Nicht nur Mazedonien und Achaia können wir lesen, sondern weit noch drüber hinaus. Und doch, das ist euer Auftrag, Heiligung, damit ihr eurem Herrn weiter leben könnt. Das Licht des neuen Lebens soll immer heller in uns leuchten, bis zur Vollkommenheit, bis wir Jesus sehen. In Sprüche 4, Vers 18 heißt es dazu, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller, immer heller, immer heller leuchtet, bis auf den vollen Tag. Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, so sagt der Apostel Paulus, sondern zur Heiligung. Und darin sollen wir immer völliger, völliger werden. Wenn wir manchmal vielleicht auch unser persönliches Leben abfangen und sagen, warum stagniert es bei mir, warum bin ich jetzt so lustlos im Glauben, dann liegt es daran, dass ich der Heiligung nicht mehr genügend Raum gebe. Falle dann zurück, weiß mit meinem Alltag nichts mehr anzufangen, weiß gar nicht, warum ich überhaupt in die Gemeinde gehe, warum ich dem Bruder und der Schwester begegne. Das fällt alles dann zurück. Leben wir aber in der Heiligung und bitten täglich darum, Herr, verändere du mich. Und wenn es dir wohlgefällig ist, auch den anderen, aber zuerst mal mich, dann kommt neues Leben auf, Freude auf, nämlich die Erfahrung, ich habe eine Vollmacht bekommen, jetzt anders mit dem Nächsten zu reden und zu leben, als ich sie vorher hatte. Ich darf segnen im Namen Jesu, wo ich vorher mich über den anderen geärgert habe. Der Herr möge uns dies Wort auch persönlich neu verklären.